Deutschland und der Wettlauf um die Digitalisierung. Der Wirtschaftspodcast um unsere Zukunft.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Kai Lux in meiner Rubrik Digitale Denkanstöße. Heute unter der Nummer 5, betitelt mit Cyberangriffe im Kontext von M&A, Bedrohungen und Abwehr. In der Videoaufzeichnung dieses Vortrags finden Sie eine Reihe von Folien, die Grundlagen für Cybermanagement bei Unternehmen erläutern und zur Struktur dieses Vortrages beitragen. Die Zuschauer dieser Aufnahme können die Folien durch Pausieren der Wiedergabe und Aufnahme von Screenshots festhalten. Auf Wunsch kann ich Ihnen diese auch zusenden. Meine Kontaktdaten gebe ich Ihnen am Ende der Aufzeichnung. Nun zum Inhalt dieses Vortrags, beginnend mit meinem Beweggrund, mich diesem Thema zu widmen. Cyberattacken auf Unternehmen sind zunehmend verbreitet und ein lukratives Geschäft für die Angreifer. Im Schatten der aktuellen Cyberdiskussion und weit unterschätzt von den Unternehmen liegen Angriffe, die im Zuge von M&A stattfinden. Rund 60.000 Cyberangriffe richten russische Hacker täglich auf deutsche Ziele. Die weltweit zu zählenden Attacken, die aus allen Regionen kommen, gehen hochgerechnet in den zweistelligen Millionenbereich mit stark steigender Tendenz. Denn dieses Geschäft ist für die Angreifer höchst lukrativ und mit relativ geringen Risiken behaftet, denn sie greifen aus dem Darknet an und lassen sich mit Kryptowährungen bezahlen. Mittlerweile hat sich eine ganze Cyberindustrie gebildet. Das Marktvolumen, das heißt die Summe der Zahlungen durch Cybererpressung, liegt bei 6 Milliarden US-Dollar. Die Angreifer kommen aus allen Weltregionen, aus den Industrieländern, aus Schwellenländern, aus dem Inland und gelegentlich auch aus dem eigenen Unternehmen. Große Angriffe lassen sich grob zurückverfolgen. Eine deutlich konzentrierte Angreifergemeinschaft ist ansässig in Russland, in China und in Nordkorea. Diese Regionen sind sogar geprägt von speziellen Industriestrukturen, teils staatlicherseits betrieben, etwa aus Devisenmangel, zur Finanzierung besonderer Programme, etwa der Nuklearaufrüstung Nordkoreas, oder in Verbindung mit Industriespionage und gezielten Angriffen auf sensible Branchen der Industrieländer. Die Gemeinschaften sind hochprofessionell organisiert, etwa in Form von Franchising-Strukturen mit einem zentralen Treiber, der diese Ziele auskundschaftet, also quasi Marktforschung, Kandidatenscreening, Priorisierung, Angriffe und Verfahren vorgibt. Dieser ist vernetzt mit externen Methodikern, den eigentlichen Hackern, sofern er sie nicht schon an Bord hat. IT-Freaks, IT-Spezialisten und Hightech-Angreifern aus Spezialinstituten, die sich im Dunstkreis von Regierungen, Ministerien und Geheimdiensten befinden. Spitzenangriffe waren spektakulär, etwa die Ausschaltung der Zentrifugensteuerungen für die nukleare Brennstoffanreicherung im Iran. Die Angreifer kamen aus dem Geheimdienst der USA. Zuvor wurden die Ziele genau evaluiert, nämlich die Siemens SPS-Steuerungen. Deren Architekturen und Sicherheitslücken musste man sich beschaffen. Es liegt nahe, auf welchen Wegen, unter wessen Druck und auf wen. Dies sind keine Verschwörungstheorien. Die Bedrohung ist real. Vorstände aus der IT-Branche der USA sprechen zunehmend von einem Cyberkrieg, der immer weiter eskaliert. Dabei wird auch systematisch ausgetestet, inwieweit Industrienationen durch Angriffe auf ihre systemrelevanten Branchen geschwächt werden können. Die Spitzenangriffe auf Konzerne erfordern Spitzenkenntnisse und breit gefächerte Kompetenzen, also Teams und Ressourcen, wie sie nur von Geheimdiensten und Fachministerien und der Initiative und Finanzierung von Regierungen bereitgestellt werden können. Die großen Konzerne stellen ihrerseits große Ressourcen zur Cyberabwehr bereit. Selbst Grundlagenforschung, etwa zur Weiterentwicklung von Instrumenten, die der sogenannten künstlichen Intelligenz zuzurechnen sind, wird zur Entwicklung von Cyberangriffsverfahren betrieben. Mittlerweile hat sich ein Wettbewerb zwischen guter KI und böser KI entwickelt, der die Leistungen immer weiter in die Höhe schraubt. Aus dem Wissen der guten Verteidiger, dass sie nur gewinnen können, wenn sie die Nase vorn haben. Vielleicht nur mit einem Jahr Vorsprung. Die Angriffsformen sind äußerst vielfältig. Am verbreitetsten sind Attacken mit Hilfe von Betrugssoftware, Betrug englisch Ransom. Ransomware-Angriffe können äußerst unangenehme Folgen für Unternehmen haben. Bei Ransomware handelt es sich um polymorphe Viren wie Loki, Tesla oder Petya, die den Rechner oder ein ganzes Netzwerk durch Verschlüsselung der lokal gespeicherten Daten lahmlegen. Bekannteste Spezies davon sind Krypto-Trojaner, die bereits Firmen in ihrer Existenz bedrohen oder sogar in die Insolvenz getrieben haben. Ein Worst-Case-Szenario eines Ransomware-Angriffs beginnt typischerweise bei einem Mitarbeiter eines Unternehmens, der sich auf dem Dienstrechner einen Krypto-Trojaner einfängt. Anschließend dauert es nicht lange, bis sich der Schädling über das gesamte Firmennetzwerk ausgebreitet hat. Ransom-Schäden können den Unternehmer vor unlösbare Probleme stellen. So ist er bereit, den Erpressern für die Freigabe der blockierten IT-Bereiche hohe Geldsummen zu bezahlen. Easy Money für die Angreifer. Mit einem solchen Fall hatte die weltweit größte Reederei AP Möller Maersk zu kämpfen. Das Unternehmen musste im Juni 2017 einen massiven und globalen Ausfall der IT-Systeme hinnehmen. Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, handelte es sich bei der eingesetzten Schadstoff-Software hier um einen Krypto-Trojaner. Petya Möller-Maersk reagierte prompt mit der Teilabschaltung von ganzen Systemen. So konnte zwar ein Worst Case wie die Gefährdung der Steuerungssysteme der Containerschiffe unterbunden werden, jedoch kam es noch wochenlang zu Unterbrechungen in ihrer Flotte. nicht ohne finanzielle Folgen für Möller Maersk. Man geht davon aus, dass der Hackerangriff dem Unternehmen insgesamt 200 bis 300 Millionen Euro gekostet hat. Zahlreiche Angriffe kamen den Opfern teuer zu stehen. Der französische Baumaterialhändler Saint-Gobain musste 2017 nach einem Cyberangriff seine Computer vollkommen vom Netz nehmen, um Dateien zu retten. Der US-Pharma-Riese Merck hatte nach einem Angriff Probleme, seine Daten zu retten. Der britische Konsumguthersteller Benckiser berichtete, dass er nach einem Cyberangriff Mühe hatte, seine Fertigung wieder hochzufahren und die Distribution wieder zu aktivieren. Das kostete dem Unternehmen 130 Millionen US-Dollar an Umsatz. Die vorgenannten Fälle gingen auf das Konto der NotPetya-Malware, die Zehntausende von Systemen in mehr als 65 Ländern traf. Neben den genannten Unternehmen waren darunter Großorganisationen wie Rosneft aus Russland, FedEx, Mondelez International und Nuance Communication. Viele der weiteren Opfer befanden sich in der Ukraine, der Heimat einer Steuersoftwarefirma, deren Produkt zu den Attacken verwendet wurde. Hohe durchschnittliche Schäden. Experten beziffern die durchschnittliche Ausfallzeit, die mit einem Angriff durch Kryptotrojaner einhergeht, mit 9 bis 16 Stunden. Typischerweise laufen Kosten aus mehreren Einzelschäden auf, die bei der Wiederherstellung des Betriebs und der Entfernung des Kryptotrojaners zusammenspielen. Dazu zählt auch der Verlust von Datensätzen, der entsteht, wenn das betroffene Unternehmen in der Vergangenheit nicht regelmäßig oder gar keine Backups durchgeführt hat. Für jeden verlorenen Datensatz rechnen die Herausgeber der Studie Cost of Data Breach mit umgerechnet durchschnittlich 325 Euro. Wenn man bedenkt, dass hier schnell einige tausend verlorene Datensätze zusammenkommen, dann kann man den Kostenumfang leicht hochrechnen, den ein Datenverlust mit sich ziehen kann. Hinzu kommen Kosten für die Analyse über das Ausmaß des Angriffs. Hierbei ist insbesondere zu überprüfen, welche Geräte und Daten verschlüsselt wurden und um welche Art von Kryptotrojaner es sich handelt. Nicht selten ziehen Unternehmen hierzu IT-Expertenteams zu Rate, die durchaus mehrere Tage für solch eine aufwendige Untersuchung benötigen können. Kosten, die hierfür entstehen, können dann schnell in den fünfstelligen Bereich schießen. Zudem können weitere Aufwendungen hinzukommen, so etwa für Anwälte und Gerichte, die Benachrichtigung der Öffentlichkeit, die Datenrettung, zu zahlende Strafen an Regulierungsbehörden sowie Überstunden für Angestellte. Große Angriffe führen häufig zu Insolvenzen. Ein Fünftel aller Unternehmen meldet bereits nach einer ersten großen Kryptotrojaner-Attacke Insolvenz an. Ein Angriff durch Ransomware kann für Unternehmen die unterschiedlichsten Konsequenzen haben. Die meisten Firmen folgen den Tipps von Experten, das geforderte Lösegeld nicht zu bezahlen. Allerdings treten auch bei Nichtzahlung erhebliche negative Konsequenzen ein. Expertenschätzungen müssen insgesamt 20% aller Unternehmen, die Opfer eines Kryptotrojaners wurden, den Betrieb vorläufig komplett einstellen. Weitere 15% mussten erhebliche Umsatzverluste hinnehmen, Auch waren 25% der Unternehmen nicht in der Lage, das Einfallstor zu identifizieren. Dies führte dazu, dass sich der Schädling ungehindert im Netzwerk ausbreitet. Sind Schädlinge wie Kryptotrojaner erst einmal in das Firmennetz eingedrungen, wird es nicht nur aufwendig, sondern auch teuer, die verseuchten Systeme wiederherzustellen. Nur mit den richtigen Präventionsmaßnahmen lassen sich negative Folgen eines Ransomware-Befalls abwenden. Angesichts hoher Verteidigungsmauern der Großkonzerne hat sich die Masse der Cyberangreifer auf die darunterliegende Schicht größerer mittelständischer Unternehmen konzentriert. Hier sind die Hürden nicht ganz so hoch, die Aufmerksamkeit ist geringer und die Potenziale, um ertragreiche Erpressungen durchzuführen, sind immer noch groß. Denn der Aufwand für umfassend angelegte Angriffe ist nicht unbeträchtlich. Deshalb müssen die Angriffsziele gut gewählt sein. Kleinere Mittelständler sind vielleicht noch nicht das Ziel, denn sie verfügen nicht um die Geldmittel, die man erpressen kann und mit denen sich ein Angriff lohnt. Deshalb richtet sich die Breite der Angriffe in zunehmendem Maße auf große Mittelständler. Und davon hat Deutschland mehr als alle anderen Länder der Welt. Allein 6.000 Unternehmen mit einem Umsatz von über 50 Millionen Euro sowie 1.000 Weltmarktführer. Obwohl die Aufmerksamkeit bei Konzernen und im größeren Mittelstand auf die Beherrschung und Abwehr von Cyberangriffen durchaus gegeben ist, bleibt das Feld der Cybersicherheit vor, während und nach M&A-Transaktionen auf merkwürdige Weise weitgehend unbeachtet. Nur wenige Unternehmen haben dies auf ihrem Radar. Konkrete Nachfragen unserer Seite wurden meist nicht oder ausweichend beantwortet, teilweise verständlich, um potenziellen Angreifern keine Lücken im Verteidigungsring anzubieten, wie beschrieben. Angreifer haben M&A bereits als besonders günstige Gelegenheit für Cyberattacken ausgemacht. Insbesondere, weil der Zeitdruck im Projekt, die Kommunikation, die Übergänge und Überführungen von unternehmerischen Aktivitäten viele Angriffsmöglichkeiten bieten, die sich bei genauerer Analyse von außen auch gut lokalisieren lassen. Die faktische Schwäche und das Übersehen von Risiken werden aber im Zuge von konkreten Verhandlungen über M&A-Beratungen und die Vergabepraxis überdeutlich, etwa zur IT-Due Diligence im Allgemeinen und speziell zu einer Cyber-Security-Due Diligence. Dabei ist die Bewältigung und die Abwehr von Cyberangriffen im Zuge von M&A nicht nur in der Prüfungsphase relevant, sondern über den gesamten M&A-Prozess, beginnend mit ersten Vorsignalen des Vorstands in der Presse zu M&A-Absichten und mehr noch, wenn ein Deal die namentliche Nennung von Kandidaten ankündigt. Das Thema Cybermanagement bei M&A endet auch nicht mit dem Closing oder mit dem Abschluss der formalen Implementierung, sei es im Standalone-Fall, bei reinen Übernahmen ohne Integrationen, etwa für Private Equity, oder bei Integrationen des operativen Geschäfts. Die Praxis hat gezeigt, dass die Angreifer ein potenzielles Ziel, das im Zuge von M&A angegriffen werden soll, sehr frühzeitig identifizieren und dann systematisch durchleuchten mit den Fragen A, ob sich ein Angriff lohnen könnte und B, wann der optimale Zeitpunkt für einen Angriff gegeben ist. Das kann, wie Beispiele zeigen, auch Jahre nach der Übernahme sein. Dies bezeugt, dass die Angreifer zunächst strategische und operative Untersuchungen anstellen, bevor sie ihre teuren und fachlich herausfordernden Angriffe starten. Da geht es knallhart um die Maximierung von Erträgen, Risikobewertungen und Investitionsentscheidungen. Der finanzielle, der personelle und organisatorische Aufwand für die Einsätze der treibenden Einheit und einzuschaltenden Subunternehmer muss vorab analysiert werden. Vor allem bei der technischen Erforschung und Durchführung der Angriffe. Eine große Einzelaktion bindet alle Ressourcen und schließt damit andere Ziele für die Zeit der Angriffe weitgehend aus. Selbstverständnis und Selbstbewusstsein der Angreifer nutzen. Wie aus Verhandlungen mit Angreifern deutlich wurde, sehen und betreiben sie ihr Geschäft professionell und mit der Überzeugung, einer Branche anzugehören, die in dem Ökosystem einer offenen Wirtschaftswelt eine Daseinsberechtigung hat. Die meist jungen Hacker und auch die IT-geschulten älteren Profis sind überzeugt oder glauben, einer Elite anzugehören, die den unterlegenen Targets in einem ungleichen Kampf das Management ihres Geschäfts bzw. ihre M&A-Prozesse aus der Hand nehmen darf. Frei nach dem Motto, das Recht des Stärkeren ist immer das Bessere. Die Kriminalität ihres Handelns blenden sie aus. Das Darknet verleiht ihnen Sicherheit. Selbst die Geldübergabe ist, dank virtueller Währungen, kein Risiko. Neben der finanziellen Attraktivität des Cybergeschäftes sind Angriffe auch ein sportliches Erlebnis. Die öffentliche Aufmerksamkeit Fälle, ohne dass die Angreifer sich zu erkennen geben, ist dabei ein besonderer Kick. Daraus ergeben sich Schlüsse zur Verhandlungsführung. Erkenntnisse über die Motivationslagen der Angreifer geben Hinweise, wie Verhandlungen zwischen Verteidigern und Angreifern psychologisch geführt werden müssen. Erfahrungen aus solchen Fällen und ein gewisser neutraler Anstrich externer Gesprächspartner implizieren, dass ein angegriffenes Unternehmen erfahrene externe Verhandler einsetzen sollte. Die Angreifer vermuten zu Recht, dass ein Externer am ehesten eine Brücke zwischen den ungleichen Partnern in diesem aufgezwungenen Deal bauen kann. Wie ist bei Cyber-M&A-Projekten vorzugehen? Nach Standards oder Kür? Als Grundlage sind die nationalstaatlichen Regularien zu beachten, etwa die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland und die EU-weit gültigen Regeln der General Data Protection Regulation. Darauf baut der deutsche BSI-Standard auf, als Methodik zur Erstellung eines soliden Informationssicherheitsmanagements, kurz ISMS. Die BSI-Standards sind ein elementarer Bestandteil der IT-Grundschutzmethodik. Sie enthalten Empfehlungen zu Methoden, Prozessen und Verfahren sowie Vorgehensweisen und Maßnahmen zu unterschiedlichen Aspekten der Informationssicherheit. BSI ist aber ein reiner Sicherheitsstandard und kein Projektleitfaden. Wichtiger für die Projektarbeit, auch hierzulande, sind die internationalen NIS, also Network and Information Security Standards, die als ein Rahmenwerk zum prozeduralen Vorgehen in Cyber-Risikoprojekten zu verstehen sind. Dieser Rahmen gibt nur die zu bearbeitenden Felder vor und die prozedurale Einbindung. Geschäftsspezifische Vorgehensweisen sind zu entwickeln. Konkret heißt dies, dass für den speziellen M&A-Fall die jeweils probaten Mittel und Pfade gesucht und angewendet werden müssen. Dies setzt natürlich die fachlichen IT-Kenntnisse voraus, sowie Erfahrungswissen über Cyberangriffe und Verteidigung. Wichtigste Weichenstellung für die Projektführung ist die Definition des Geschäftes, um das es geht, insbesondere die Branchen, die bearbeiteten Wertschöpfungsstufen und die Regionalitäten der Beteiligten. Die besondere Herausforderung bei einem Cyber-M&A-Projekt liegt darin, die Vorgehensweisen bei komplementär angesiedelten Geschäften festzulegen, etwa unterschiedliche Geschäftsdefinitionen und verschiedene Länder. Cyber Due Diligence bei M&A sollte zur Regel werden. Eine zentrale Rolle bei M&A spielt die Unternehmensprüfung, also die Due Diligence, die der Verkäufer im Vorfeld zur Absicherung von Daten und Fakten über das zur Disposition stehende Unternehmen oder Unternehmensteile durchführen kann, die sogenannte Vendor Due Diligence, um damit Informationsprobleme bei den späteren Verhandlungen zuvorzukommen. Breite Verwendung spielt die vom Käufer zu fördernde Purchaser Due Diligence. Beide Formen sollten nach heutiger Erkenntnis eine IT Due Diligence und insbesondere Einsätze zum Thema Cyber Risikomanagement beinhalten. Der Ansatz der Cyber Due Diligence sollte genau der strategischen Positionierung und der zukünftigen Ausrichtung der kombinierten bzw. integrierten Geschäfte folgen. Präventive und defensive Aspekte des Cyberschutzes sind herauszuarbeiten. Auch der Integrationstypus muss Berücksichtigung finden. Cyber Due Diligence Scans durchführen. Zu einer quasi flächendeckenden Prüfung innerhalb einer Cyber Due Diligence gehören auch sogenannte Rapid Scans, die auf spezifische Themen ausgerichtet sein können. Innerhalb einer Cyber Due Diligence bieten sich verschiedene Scans an. Diese dienen der Klärung des Sicherheitsprofils. Zu unterscheiden sind unternehmensintern ausgerichtete Scans und extern orientierte, etwa auf die Angreiferlandschaft, auch auf die zu erwartenden Angriffe und Methodiken. Für die Scans sollten auch Dritte beauftragt werden, so etwa sogenannte Intrusive Scans durch professionelle Hacker, also Versuche, in die Netze der M&A-Partner und die Aktivitäten der M&A-Teams einzudringen. Dafür sind entsprechende Genehmigungen einzuholen. Zu den externen Scans, die keiner Genehmigung bedürfen, gehören Internetrecherchen, nötigenfalls Versuche im Darknet, die aber juristisch abgesichert und den Aufsichtsbehörden gemeldet werden sollten. Grundsätzlich sollten kombinierte Scans der Hard- und Software-Infrastruktur vorgenommen werden. Dabei geht es um den Einsatz jüngster Technologien, Schutzeinrichtungen wie Hardware, Software und Sicherstellung, dass die letztbekannten Sicherheitslücken durch Security Patches zeitnah geschlossen werden. Bei IT-nahen Geschäften sind zum Beispiel Security Scans der Server des Targets vorzunehmen. Besondere Risiken öffnen sich durch Open Source Softwareprodukte. Zur Sicherheitsprüfung bieten sich externe Fachspezialisten an. Cybersecurity M&A als Mensch-Maschine-System implementieren. Die Prüfungen sollten systemische Betrachtungen einschließen, also neben der technischen Seite auch den Humanfaktor. Probleme können nämlich auch durch menschliches Fehlverhalten entstehen, wobei unwissentliches und böswilliges Verhalten einzuschließen sind. Fehler, Lücken und Probleme können auf Nachlässigkeit, Frustration, Abwehr und kriminelle Energie zurückgeführt werden. Gefährder sind Frustrierte, Verlierer und Gegner des Deals. Insbesondere die Phasen der Unsicherheit, Ängste vor Veränderungen und Furcht vor Jobverlust können bei M&A unerwartete Handlungen hervorbringen, auch Sabotage und Spionage von innen. Systematische Personaluntersuchungen können Risikoquellen aufdecken. Dies muss unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung erfolgen. Mitarbeiter müssen darüber informiert werden und Maßnahmen sollten schnellstens gezogen werden. Mit Sensibilität im personellen Umgang und einem psychologisch hinterlegten kulturellen Change Management können potenzielle Gefahrenherde im Innen- und Umgebungsbereich der M&A-Parteien eingedämmt werden. Summa summarum, Inside Protection ist genauso wichtig wie Outside Protection bei einem Deal. Cyberschutzmaßnahmen nach dem Closing. Die klassischen Due Diligences wie Vendor und Purchaser Due Diligence werden vor dem Closing durchgeführt. Darüber hinaus sind nach dem Closing, wenn der Käufer erstmals vollen Zugang zu allen Ressourcen hat, weitere Prüfungen durchzuführen, nun durch direkten Zugriff im realen Objekt. Für eine solche Untersuchung hat sich der Begriff Post-Closing Due Diligence eingeprägt, die der neue Eigentümer macht. Im Zuge eines Cyber-Risiko-Assessments können nun diejenigen Aktivitäten nachgeholt werden, die sich vor dem Closing rechtlich verbieten. So können sogenannte White-Hat-Hatches angeheuert werden, mit der Aufgabe, Netzwerke und Produkte zu hacken und Spots zu entdecken, an denen Angreifer in das unternehmensinterne Netz eindringen können. Über die unmittelbar daraus abzuleitenden Maßnahmen hinaus sollten danach, insbesondere bei IT-getriebenen Geschäften, kontinuierlich durchzuführende Aktivitäten zur Entwicklung und Installation neuer und immer sichererer Software eingerichtet werden. Nota bene, der technologische Wettlauf mit den Angreifern geht immer weiter. Notoperationen vornehmen. Wann immer vor, während oder nach M&A können Notmaßnahmen erforderlich werden. Darauf sollte man sich grundsätzlich einstellen und Notfallpläne und Ressourcen für Feuerwehreinsätze vorhalten. Sensoriken in der Technik und Aufmerksamkeit der Mitarbeiter sind entscheidend. Das Erkennen früher Signale ermöglicht schnelle Aktionen. Geschwindigkeit im Handeln rettet Daten und verhindert die Ausbreitung der Schäden. Im Extremfall kann es sinnvoll sein, Teile des Finanzfirmennetzes oder das ganze Unternehmen vom Internet temporär abzukoppeln. Der damit zweifellos entstehende Schaden durch das Abschalten von Prozessen, sogar in der Fertigung, kann wesentlich größere Schäden durch externe Angriffe vermeiden. Die Analogie zu großen Waldbränden bietet sich an. Schneisen schlagen, damit die Brände nicht überspringen. Mit einem großen Unterschied. Bei IT kann es sich um Millisekunden handeln. sichere Strukturen präventiv aufbauen. Präventiv sollen Strukturen mit intern trennenden Firewalls geschaffen werden, sodass Bereiche notfalls separiert werden können. Hochsicherheitsbereiche sind zu identifizieren und entsprechend auszustatten. Die Anzahl der Zugänge vom Internet in das interne Unternehmensnetz sind zahlenmäßig möglichst gering zu halten und gut kontrollierbar zu gestalten. Angriffe über die Unternehmensperipherie sind beliebt, weil meist weniger geschützt. Hier bieten sich eine Reihe von Möglichkeiten zum Schutz an, sie etwa außerhalb einer Firmenfirewall anzusiedeln, die Datenzugänge zu regeln und automatisiert zu sichern, etwa über limitierte Datenraten, Filter und Sicherheitsscans. Sicherheit kostet Zeit. Zeitdruck und Hektik im M&A-Prozess generieren besondere Cyberrisiken. Deshalb kann es nötig werden, die Geschwindigkeiten einzelner M&A-Prozesse temporär herabzufahren, eventuell sogar ein Timeout zu vereinbaren, um Sicherheitslücken zu schließen. Das Ziel muss dabei sein, das Target auf ein höheres Sicherheitsniveau zu bringen. Projekterfahrungen zeigen, dass dies durchaus auch über ein halbes Jahr laufen kann, bis die entsprechenden Maßnahmen in der IT, personell und in der Organisation etabliert und geprüft sind. Auch dies muss für große und professionell zu führende M&A-Projekte als Möglichkeit vorgesehen werden. Für den immer zeitkritischen Ablauf eines M&A-Projektes heißt dies, dass derartige Schleifen oder Auskopplungen so zu gestalten sind, dass nicht das Gesamtprojekt behindert oder sogar gefährdet wird. Auch hierzu bieten sich Lösungen an, beispielsweise über Sonderverträge, die das Nachlaufen von bestimmten Aktivitäten erlauben, etwa über das Closing hinaus. Das kann dazu führen, dass IT-Security-Sonderteams geschaffen werden, in denen Mitarbeiter, etwa als Delegates, beim Target verbleiben, bis das Problem gelöst ist. Die Kosten dafür können geteilt oder verrechnet werden. Höhere Sicherheit kostet immer investiertes Geld. Beschleunigungen machen solche Prozesse aber noch teurer. Die Cyberrisiken bei M&A gehen über die Projektlaufzeit hinaus. Beobachtungen von Angriffen haben ergeben, dass professionelle Hacker systematisch Schwachpunkte beim schwächeren Target suchen, sich dort also einnisten. Sie schlagen erst dann los, wenn die Integration formell abgeschlossen ist. Dann hoffen sie, dass die IT-Systeme noch nicht harmonisiert sind und sie so durch die schwächeren Sicherungsfenster des bisherigen Targets in das neu integrierte Unternehmen eindringen können. Sie treffen dann die bisher besser geschützte IT des wertvolleren und damit zahlungskräftigeren Übernehmers. Der Schaden kann dort viel größer sein und die Forderung bemisst sich nach der Schadenshöhe, die das angegriffene Unternehmen durch Lösegeldzahlung vermeiden kann. Somit kann der späte Angriff viel lukrativer sein als der frühere. Cyber-Schwachstellenanalysen zum M&A-Prozess empfehlen sich. Nachfolgend einige Orientierungspunkte für Schwachstellenanalysen, aus denen dann Abhilfe- und Abwehrmaßnahmen zu entwickeln sind. A. Prozessorientiert. Instabilitäten im Vorfeld, Informationslecks, Spionage, Brüche von Geheimvereinbarungen, Fakes als Ergebnisse aus Kandidatenscreenings. Nächstes, Risiken nach dem Signing, Eindringlinge in Datenräume, Störungen und Defizite bei der Due Diligence. Nächstes, Brüche im Prozess, Stabübergaben etwa am Day One nach dem Closing. Nächstes, Datenreste und Spuren nach dem formalen Projektabschluss. Und weiteres. B. Mitarbeiterorientiert. Wer sind die Verlierer? Wer bangt um seinen Job? Wer ist frustriert? Nächstes. Geringeres Engagement? Nur temporäres Interesse? Absprungwillige? Nächstes. Spionage im Auftrag externer? Und weiteres. C. Stakeholder getrieben. Wettbewerber greifen über Cyber an. Kunden der beiden M&A-Parteien starten Gegenoffensiven. Spionage von verschiedensten Seiten. Gesteuerte Fake-Nachrichten. Nachrichtendienste, Beifang über M&A im Zuge breiterer Ermittlungen. Gezielte Insider-Informationen an Wettbewerber, gezielte Schädigung der Wirtschaft durch konkurrierende Länder und so weiter. D. Infrastrukturorientiert. IT-Arbeitsplätze, Software, Netzinfrastruktur, Sicherheitsnetz, Verbindungspunkte nach außen. Nächstes. Dezentrale Angriffe. Multiregional, Standorte, Landesgesellschaften. Nun folgen Ratschläge an Unternehmer. Trotz der Vielfalt an Einfallstoren, der zahlreichen Angriffspfade und Technologien, kann sich ein Unternehmer, der sich auf einen M&A-Fall vorbereitet, sei es als Käufer oder Verkäufer, einige wenige und einprägsame Regeln zu eigen machen. Regel 1. Sichern Sie Ihr Investment. Der Wert des zur Disposition stehenden Unternehmensteils kann durch Cyberangriffe schnell zunichte gemacht werden. Der Deal kann damit platzen. Dieses Risikobewusstsein sollte Sie zum Nachdenken führen, wo in Ihrem speziellen Fall die Angriffsrisiken liegen. Systematische Analysen unter Einbezug interner und externer Fachleute können Schaden abwenden. Regel 2. Cybersicherheit bei M&A ist gut investiertes Geld. Glauben Sie nicht an das Märchen, dass Cyberabwehr bei M&A unverhältnismäßig teuer und der Einsatz von Fachleuten unklar und unüberschaubar sind. Nur weil das sogenannte Sense of Urgency in der Breite der Unternehmen noch nicht angekommen ist. Die nach Cyberrisiken fachlich gut geführten Projekte haben gezeigt, dass der Return on Security günstig ist und dass sich zahlreiche Methoden anbieten, aus denen ein Erfahrungstransfer in diesem Geschäft das speziell für Ihren Fall passende und wirtschaftlich adäquate Leistungsmodell herausarbeiten kann. Cybersecurity Management bei M&A muss nicht teuer sein. Es muss so kompetent sein, dass es den Kompetenzen der Angreifer überlegen ist. Fehlende Kompetenzen sind von außen einzukaufen. Regel Nummer 3. Ein guter Feldherr sieht vor der Schlacht in alle Richtungen. Ein M&A-Projekt läuft in der heißen Phase wie eine Schlacht ab. Ein guter Feldherr hat vorgesorgt, alle Angriffspunkte von außen und von innen lokalisiert und gesichert. Das muss vor dem M&A-Projekt erfolgt sein. Während der Schlacht ist es zu spät. Ein für Cyberrisiken gut aufgestelltes Unternehmen hat vor M&A zunächst einmal für größtmögliche Sicherheit im Vorfeld von M&A gesorgt, der Standalone-Position, etwa auch nach dem Carve-out einer zur Disposition stehenden Unternehmenseinheit, dem Niveau ihrer Sicherheitsaufstellung nicht gegenüber der, hoffentlich vorbildlichen, Aufstellung der Muttergesellschaft abfallen sollte. Regel 4. Halten Sie die Verteidigungsmauern hoch. Angreifer loten ihre IT nach Alter der Komponenten und den damit verbundenen, meist von den Anbietern publizierten Schwachstellen aus. Sie wissen von den Lücken, die bei der Zusammenführung von Systemen entstehen. Sorgen Sie dafür, dass bereits vor der Fusion die Systeme beider Seiten dem jüngsten Sicherheitsstandard entsprechen. Regel Nummer 5. Klären Sie das spezifische Cyber-Risikoprofil Ihres M&A-Falles und handeln Sie entsprechend. Die Risikoprofile laufen nach den klassischen Dimensionen: Branche, Wertschöpfungsstufe, Regionalität. Was ist Ihnen bekannt? Was ist neu? Was ist denkbar? Je unterschiedlicher die M&A-Kandidaten, desto höher die Risiken. Diese sind zu lokalisieren und vertiefend zu analysieren. Dementsprechend sind im Projekt adäquate Kapazitäten und Kompetenzen bereitzustellen. Regel Nummer 6. Aufmerksamkeitsdefizite nicht zulassen. Schnell agieren. Gehen Sie davon aus, dass die Angreifer systematisch die Schwachpunkte in einem M&A-Fall analysieren. Sie nutzen dazu öffentliche Daten, Firmeninformationen und Verlautbarungen über den M&A-Prozess. Setzen Sie eine spezielle Cybersecurity Task Force für Ihr M&A-Projekt auf, bestehend aus Fachleuten beider Seiten, etwa nach dem bekannten Modell eines Clean Teams, unter Einbezug externer Kompetenzträger auf Feldern, die Ihnen fehlen. Hiermit bin ich am inhaltlichen Schluss meines Vortrags angekommen. Eine grundlegende Darstellung über Cyber Security Management in Konzernen, speziell über Angriffs- und Verteidigungstechnologien, Strategien und den Verteidigungspakt Charter of Trust, findet sich im Buch des Autors Kai Lux, Der Wettlauf um die Digitalisierung, Potenziale und Hürden in Industrie, Gesellschaft und Verwaltung, erschienen im Schäfer-Pöschel Verlag 2020. Darüber hinaus bietet Ihnen der Bundesverband Mergers and Acquisitions Veranstaltungen und Erfahrungsaustausch zu diesem Thema. Sie finden dies auf unserer Homepage www.bm-a.de. Gern können Sie uns Ihre Wünsche und Ihre Erfahrungen mitteilen, denn wir sind vor allem ein Kreis um Erfahrungsaustausch. Gern nehmen wir auch Anregungen für Veranstaltungen auf, etwa sogenannte Webpodien, in denen wir Vertreter unterschiedlicher Herkunft und bewusst auch mit unterschiedlichen Meinungen zu Diskussionen zusammenführen. Sie können mich gern kontaktieren unter meiner Mailadresse kai.lux@merger-mi.de oder telefonisch unter der Mobilnummer 0170 806 4756. Für heute verbleibe ich mit herzlichen Grüßen, Ihr Kai Lux.
Das war Der Wettlauf um die Digitalisierung, der Wirtschaftspodcast zum Buch von Professor Kai Lux.